886 Radiothek. Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages, wie gewohnt um diese Uhrzeit, und starten da mit einem spannenden Thema und ein bisschen einer Gegenposition oder zumindest einem anderen Ansatz, der da beschrieben wird in der Presse. Im Leitartikel steht ganz groß: Social-Media-Verbot, Doppelpunkt Kapitulation im Kinderzimmer. Und jetzt ist es ja so, dass die aktuelle Regierung kurz davor steht, ein Social-Media-Verbot für wahrscheinlich unter 14-Jährige durchzusetzen, könnte theoretisch dann schon ab Herbst in Kraft gehen, folgt damit auch einem internationalen Trend. Wir wissen, Australien die ersten, andere Länder wollen folgen, Frankreich ist auch gerade am Weg und. Und in diesem Leitartikel, das Spannende, was da beschrieben wird, ist das Thema Kapitulation im Kinderzimmer. Da wird zuerst geschrieben davon, dass es auf der einen Seite die psychologischen Probleme gibt, die Social Media nicht nur bei Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen hervorrufen. Und aber dann auch das Argument, warum dieses Social Media Verbot für Junge und Kinder kommen soll, ist ja die zunehmende, massiv voranschreitende Online-Radikalisierung, wie es zum Beispiel der Jörg Leichtfried benannt hat. Eben, es gibt da als Rekrutierungshotspot für extremistische Gruppierungen. Jugendliche können sich da wahnsinnig schnell radikalisieren. Es gibt aber auch sonst nicht nur radikalisierte, sondern auch gewaltvolle und frauenfeindliche, gewaltverherrlichende Inhalte und. Sagt zum Beispiel Vizekanzler Babler, und damit kommen Kinder und Jugendliche eben dann dort in Berührung. Und da schreibt eben der Herr Knittelfeller, der den Artikel verfasst hat: Spätestens an diesem Punkt wird die Sache mit dem Verbot kompliziert, weil warum kommen überhaupt diese ganzen Inhalte, Gewaltvideos, Hasspredigten, Radikales ins Zuhause, sprich in die Social Media Apps. Also das, was ja auch sonst eigentlich verboten ist, wenn du jetzt auf die Straße stößt und sowas verbreitest, ist es verboten. Mhm. Wenn man es in irgendwelchen Hinterzimmern, Vereinen, sonstigen Dingen macht und man dann irgendwie draufkommt, ist es ja auch verboten. Es sollte auch dort verboten sein. Aber nicht deswegen gleich die ganze App und Social Media, ist da zumindest die Idee, verbieten, was ja vor allem für Jugendliche auch natürlich ein Thema ist, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, auch eine gewisse Teilhabe an einem sozialen Leben zu haben und so weiter. Also das ist quasi, warum geben wir als Gesellschaft vor den US-Tech-Konzernen auf, mhm, und sagen, ach so, ihr wollt unsere Gesetze nicht umsetzen? Na, schade, dann verbieten wir es halt gleich ganz, weil, mhm, es ja auch im Endeffekt gute Sachen hätte für die Jugendlichen. Da muss ich sagen, ist spannend dagegen. Also diese Gedanken finde ich schon interessant, dass man eigentlich sagt, warum schaffen wir es nicht als Gesellschaft, als Politik, auch dort konsequent den Verbot von solchen Inhalten, die einfach generell in der Gesellschaft verboten sind, durchzusetzen. Aber spannend ist, dass in diesem Artikel am Anfang erwähnt wird, was es für psychische Schäden hervorruft, und das dann nicht mehr aufgegriffen wird. Also ich finde, wenn man das ganze Thema bespricht, ist es so: Ja, mit der Radikalisierung ist es das eine, da könnte man drüber philosophieren, warum man das nicht anders angeht, aber das meiner persönlichen Einschätzung nach und auch meiner persönlichen Erfahrung nach viel größere Problem, weil es viel, viel, viel mehr Menschen betrifft. Nicht jeder Zweite ist gleich radikal geworden deswegen, aber extrem viele haben ein Problem mit quasi der Handysucht.
Mit dem Konsum.
Dieses Tod, dieses Doomscrolling, ja, dieses endlose Entlangwischen, ja, das geht übrigens eben nicht nur an Jugendlichen, darüber könnte man philosophieren, mhm, weil Erwachsene genauso betroffen sind, dass sie da sitzen, teilweise am Tisch zu dritt und alle drei scrollen deppert auf irgendeinem Social-Media-Kanal um und um, genauso wie auf Sightseeing-Touren, wo ich schon unterwegs war und schaue aus dem Fenster, weil ich gezahlt habe dafür, dass ich mir ausschaut, die Gegend, wo ich bin, während neben mir erwachsene Menschen, teilweise 40, 50 Jahre alt, am Handy scrollen, auf Instagram, um sich schöne Bilder anzuschauen, während sie durch eine schöne Landschaft fahren. Mhm. Also eigentlich dieses Problem, finde ich das viel größere, aber dann müsste man wahrscheinlich überhaupt drüber reden, ob man sich das Ganze verbietet, weil das, dieses Suchpotenzial, was das auslöst, nachgewiesenermaßen, großes Thema. Ich glaube, das wird noch was uns noch viel, viel, viel beschäftigen wird, nicht nur bei den Jugendlichen in der nächsten Zeit, auch noch die Frage, wie man es technisch überhaupt umsetzt und so weiter, aber generell die psychische Gesundheit, wie man mit dem umgeht, mit diesem Zeug, ich glaube, das wird noch lange ein großes Thema sein und werden. Schauen wir zu was anderem.
Da wird aber vielleicht auch noch länger ein Thema sein.
Es wird auch noch länger ein Thema sein. Und zwar ein U-Ausschuss, der aktuell am Laufen ist.
Der U-Ausschuss in der Causa Pilnacek. Da haben wir ja schon gesagt, da wird es wahrscheinlich bekannte oder zumindest interessante neue Details geben. So auch jetzt. Das ist ja eine Frage, die da immer wieder aufkommt in der Causa Pilnacek, ist, warum hat Sebastian Kurz so schnell davon gewusst? Wie ist das gegangen? Und warum hat er auch so schnell gleich von einem Selbstmord geredet? Und jetzt ist rausgekommen bei der Auswertung der Smartwatch von Christian Pilnacek. Da ist rausgekommen laut Kronenzeitung, dass Ex-Kanzler Sebastian Kurz der letzte Anruf an Christian Pilnacek war. Also der letzte, der Christian Pilnacek angerufen hat, war Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Mhm. Ich meine, Kurz selbst hat auch selbst angegeben, dass er mit ihm gesprochen hat, dass es wirklich das letzte Telefonat war, das war nicht bekannt. Gespräch war offensichtlich schon nach 11 Sekunden vorbei, also nur ganz kurz. Das war jetzt unbewusst, aber...
Ja, aber das, also, das ist genau... Servus, servus, du, ich kann gerade nicht.
Ja, eigentlich, ja, viel also, mehr kann da nicht passieren.
In 11 Sekunden...
Ja. Kann nicht, ist
nicht
Frage,
wahnsinnig viel, was da passiert.
Wirklich viel Inhalt passiert ist, ja. Die eigentlich wirklich spannende Frage ist, wird Kurz jetzt geladen vor den U-Ausschuss? Die ÖVP kann das verhindern, aber die FPÖ hätte auch genug Mandate, um über die Neos und die ÖVP hinweg das zu durchzusetzen.
Ja, das Spannende ist ja, innerhalb der Koalition, die Neos würden Sebastian Kurz auch gerne vorladen, ja. Und die ÖVP hat laut den Salzburger Nachrichten gesagt, wie freundlich, aber bestimmt. Die ÖVP habe freundlich, aber bestimmt den kleinen Koalitionspartner in der Dreierregierung an das gemeinsame Regierungsprogramm erinnert. Und da steht drinnen, dass man sich in sämtlichen parlamentarischen Angelegenheiten, also auch einem U-Ausschuss, abstimmt.
Das klingt so ein bisschen wie der Papa, der dem kleinen Buben sagt, ja. Na, das machen wir nicht.
Das nicht alles gut, aber da wandert noch der Punkt. Spannend ist übrigens auch, dass ja Herr Hafenecker von der FPÖ...
Vermisst etwas.
Etwas ist aufgefallen, weil diese Anrufauswertung kommt aus der Smartwatch, die jetzt doch dann ausgewertet worden ist, nach einigem Hin und Her. Und da soll der Anruf von Kurz drauf sein, aber es fehlt offenbar.
Christian Hafenecker vermisst sein eigenes Telefonat mit Christian Pilnacek in diesen Akten. Und er hat gesagt, er weiß mit absoluter Sicherheit, also das Zitat, ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass ein kurzer Anruf zwischen Christian Pilnacek und mir stattgefunden hat. Und das taucht aber nicht auf in den Akten.
Das ist verdächtig. Das ist irgendwie spannend. Dann ist auch immer ein bisschen die eigene Erinnerung. War es überhaupt das eigene Handy? War es das Handy von wem anderen? Von zum Beispiel einem Sekretär oder einem Assistenten?
Ja. Von beiden. Er hat in der ungarischen Botschaft telefoniert. Vielleicht haben sie mit einem Telefon dort telefoniert.
Also spannend. Werden wir schauen, was da noch alles rauskommt.
Werden dranbleiben am U-Ausschuss. Ja.
Und was Thema Gesundheit bleibt noch gleich relevant. Jetzt in dem Fall dann nicht nur die psychische, auch die generelle. Alles, was man braucht, bei der Hand.
So ist es. Und da kommen wir gleich einmal zu den Fragen, die man sich stellt, wenn man sagt, ich brauche etwas aus der Apotheke. Was kann man sich da alles fragen? Man kann sich fragen, hat jetzt die Apotheke, wo ich hin will, das überhaupt lagern, was ich brauche? In welchen Größen gibt es dieses Medikament überhaupt? Mhm. Werde ich vielleicht meinen Beipackzettel verlieren und nie wieder wissen können, was da draufsteht?
Wahnsinn, was du da
schon sagst. Das ist eine Sorge,
man kann sich fragen,
die ich jeden Tag habe.
Ja. Die vielleicht nicht so, aber die Sorge, hat die Apotheke in meiner Nähe überhaupt geöffnet? Kann ich da jetzt gerade hin oder hat die zu? Mhm. Wer erinnert mich, dass ich meine Medikamente nehmen muss? All das sind Fragen, die ab sofort vereint werden in einer App. Artikel auf ORF.at. Neue Apotheken-App hilft bei Medikamentensuche. Und noch mehr. Die heißt Apo-App, ist ins Leben gerufen worden von der Apothekerkammer und man kann damit eben schauen, ob bestimmte Medikamente lagernd sind, in bestimmten Größen. Die Verfügbarkeit wird da alle 10 Minuten sogar aktualisiert, dass der Lagerstand immer passt. Man kann geöffnete Apotheken in der Nähe suchen, man kann eben den Beipackzettel abrufen, wenn man ihn weggeschmissen hat. Man kann sich einen Einnahmeplan mit Erinnerungsfunktion sogar stellen und da sind aktuell knapp 1.000 von 1.400 Apotheken in Österreich dabei in dieser App. Mhm. Und das Ganze soll so ein erster kleiner Schritt sein von vielen, um das Gesundheitssystem zu digitalisieren. Außerdem, die Gesundheitshotline, die gibt es ja auch noch, 1450, die wird dann ab Februar auch telefonisch Auskunft darüber bieten für alle, die sagen, ich kenne mich mit der App nicht so aus, ich bin nicht so vertraut damit, Apps zu bedienen.
Also ich kann 1450 anrufen, damit die mir aufs App schauen.
Damit die
das sagen, App erklären. Hat meine Apotheke das Medikament in der Größe X?
Ja.
Oder was muss ich wissen über das Medikament im Bereich?
Schade, dass sie es nicht Apotheke genannt haben.
Ich habe mir vorher gedacht, wie sie auch gesagt hat, Apo-App, haben wir gedacht, warum haben sie es nicht zusammengefasst, aber bin draufgekommen, da heißt es wieder App.
Apo.
Ja, das aber Apotheke finde ich gut.
Apo-App finde ich eine vergebene Chance.
Aber ist kürzer.
Ja, stimmt auch. Ja. Ja. Na, aber ich meine, ja.
Praktisch.
Erinnerungsfunktion stell ich mir schon praktisch vor, ja.
Immer gut. Beipackzettel. Ja.
Erinnerungsfunktion ist immer praktisch.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6